Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Ich habe falsch angefangen. Es heißt natürlich euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Und wer die Sendung mit Tina und Dani schon gehört hat, der weiß, da ging es um ganz All Things Hockey. Und heute wird es um ganz viel Adler Mannheim gehen. Und mit wem könnte ich da besser drüber reden? Natürlich als mit meinem geliebten, geschätzten, verehrten, habe ich alles erwähnt, Kollegen Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Uiuiui, hi Sven, vielen Dank. Gebe ich so zurück, natürlich.
So, wir können nur hoch einsteigen. Jetzt geht es nur noch steil nach unten, aber das ist man ja von uns gewohnt. Wie jedes Jahr halten wir es so, wir haben eine Vorschau gemacht, eine große zur DEL und eine zu den Adlern. Eine eigene Sendung, die wird heute stattfinden. Wir wollen euch informieren über die Adler. Phil war in der Schweiz dabei bei zwei Spielen. Wir nehmen parallel auf, kann man sagen. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier verrate. Die Adler testen gerade parallel in Bern ihr letztes Spiel. Und wir reden über die Adler, unsere Einschätzung mit Blick aufs Team, auf die Mannschaft, auf die Neuzugänge, auf die Abgänge und wollen euch dann auf den Stand bringen, damit ihr total gut vorbereitet, in Kombination natürlich mit der anderen Sendung, in die Saison gehen könnt, die am Freitag, den 20. gegen die Schwenninger Wild Wings startet. Bevor wir loslegen, aber auch heute der Hinweis, ein großer Dank an unsere Steadies. Wer uns da unterstützen mag, kann das gerne tun. steady.de/eiszeitfm, dort findet ihr alle Infos. Ein paar alte Fotos von uns noch, wie wir jung aussahen, den müssen wir mal ran. Aber wer uns unterstützen mag, kann das dort gerne tun. Phil, wir haben mal zu hören bekommen, eure Vorschauen sind immer gleich. Ihr erzählt, was für ein geiler Kader das ist. Und am Anfang läuft es dann ganz gut. Und nach ein paar Wochen braucht noch Zeit. Und dann sagt ihr weiter, es braucht Zeit. Dann fordert Sven irgendwann Trainerauswurf und vom Playoff seid ihr wieder voller Hoffnung. Laufen wir wieder in so eine Sendung rein.
Sehenden Auges. Wird das der Saisonverlauf sein? Nein, ist ja nicht so, als würden wir uns das groß vorher vornehmen, klar. Es ist einfach so der Verlauf halt gewesen, ne? Also, natürlich haben die Adler immer einen guten Kader vor der Saison oder meistens auf dem Papier. Aber in den vergangenen Jahren ist es halt dann einfach nicht gut gelaufen. Das muss man halt auch sagen. Ob das jetzt diese Saison auch so wird, schwer zu sagen. Das haben wir in der Vorbereitung noch nie gesagt. Es wird eine super Saison oder es wird eine Kacksaison. Und das lässt sich jetzt auch schwer sagen. Es kann einfach in solch einer Saison so viel passieren und dazwischen kommen. Natürlich brauchst du auch das nötige Glück. Du brauchst die nötige Teamchemie. Du brauchst den nötigen Mann hinter der Bande natürlich auch. Und auch das Können auf dem Eis. Aber darüber können wir uns ja jetzt gerne unterhalten über die einzelnen Punkte.
Das werden wir jetzt tun. Zwei Dinge dazu. Ich erinnere mich durchaus dran, dass es Kader gab, wo wir von Luxuskader gesprochen haben und einem der besten Kader in der Geschichte der DEL. Also insofern sind wir da nicht ganz unschuldig. Auf der Euphoriebremse standen wir jetzt nicht immer. Ist auch vollkommen okay, weil es eben sachlich berät. Also sozusagen, es gab den Satz über Linden Way, wenn der in Mannheim nicht funktioniert, dann funktioniert da keiner. Kommen wir noch zu, aber ja.
Aber wir haben jetzt nicht gesagt, dass sie die Liga groß...
Nein, kurz und klein geschossen wird in der DL.
Kurz und klein, so heißt genau, ja.
Also das passiert hier nicht. Und der zweite Punkt, wenn ihr es im Hintergrund gehört habt, wir haben einen Podcast-Hund im Hause Köhl. Wenn der mal bellen sollte, ihr wisst Bescheid. Der ist Teil der Familie.
Genau.
Insofern müsst nicht am Gerät irgendwas verändern, der gehört dazu. Phil, lass uns das Team, wie wir es eigentlich jedes Jahr machen, tatsächlich personell uns anschauen. Was gab es an Veränderungen? Was kam dazu? Und zwar in den einzelnen Mannschaftsteilen. Und so das Thema neben der Bande und auch Frage Sportdirektor und all diese Themen, die es ja auch im Sommer gab. Lass uns sie gerne ans Ende der Sendung schieben. Das wäre so mein Vorschlag für heute. Und wenn ich da jetzt keinen Widerspruch höre, wir haben vorher drüber gesprochen, insofern wird keiner kommen, hoffe ich doch mal. wollen wir auf die Torhütersituation bei den Adlern schauen. Da stehen 4 Torhüter im Kader, aber klar ist natürlich, Felix Brückmann und Arno Tiefensee gehen als das Duo in die Saison. Klar ist schon der große, die große Frage wird nächstes Jahr sein, was passiert. Der Vertrag von Brückmann läuft nächstes Jahr aus und es, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Arno Tiefensee nächstes Jahr den Sprung in die USA wagen wird. Der ist ja von Dallas, ich hätte fast Metro Stars gesagt.
das wäre was,
ne? Ja. Gedraftet worden, also von Dallas Stars, die ja eines der Top-Teams der NHL sind, die auch einen sehr jungen Goalie auf der 1 haben mit Jack Oettinger. Und es kann sein, dass sich dann nächstes Jahr viel tut. Wenn man aufs Torhüter-Duo blickt, ist das eins, was ja also für mich ein überdurchschnittliches Duo der DL ist. Ich lege jetzt einfach mal vor. Was aber eines ist, was ich nicht so in die absolute Top-Kategorie stellen würde. Also wo ich sagen würde, also es gibt halt so ein paar Torhüter, die in den letzten Jahren die Liga dominiert haben. Niederberger vorneweg, Eriksson habe ich in der anderen Sendung als vielleicht den konstantesten Torhüter der letzten Jahre in der DL genannt. Was ein Hildebrand letztes Jahr in Berlin gespielt hat, okay, das war jetzt ein Jahr, aber da fehlt mir noch was. Und wenn ich mir anschaue, wäre jetzt schon dann, wenn Arno sagt, nächstes Jahr will ich den Schritt gehen, dann ist jetzt die Saison auch eine, wo er auch nochmal einen Schritt in der Entwicklung nehmen muss, aus meiner Sicht.
Absolut. Die beiden gehen jetzt zusammen in ihre dritte Saison, sind natürlich an unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere. Du hast es ja auch gerade gesagt, Arno gedraftet, war jetzt Anfang Juli auch wieder im Development Camp in Dallas. Felix hat im Sommer den Trainerlehrgang zur C-Lizenz besucht, den möchte er jetzt parallel noch zur Saison fertig machen, also einer noch relativ am Anfang seiner Karriere, klar, mit 22, Felix mit 33 schon gegen Ende, also zumindest das Ende in Sichtweite, obwohl er auch mir gegenüber betont hat, dass er noch viele Jahre spielen möchte, aber mal so ein Perspektivwechsel, Trainer hat ihm auch sehr gut getan, um da einfach noch ein paar Einblicke zu bekommen, Hintergründe. Jetzt sportlich auf das Duo, ich finde auch, die beiden zusammen sind von ihrer Qualität her, wenn du drauf blickst, eins der besten Torhüter-Duos. Sie sind aber nicht als Einzelne betrachtet nicht der beste Torwart. Da war es jetzt ja schon ein paar aufgezählt, ne? Eriksson, Hildebrand, Haukeland etc.
Wenn du es addierst, ist es 1 und 2 richtig, also da bist du definitiv bei den Top-Teams der Liga dabei, aber der Einzelne selbst ist nicht so der Überragende, ja.
Und haben vergangene Saison jetzt nicht vielleicht diese absolute Top-Leistung gebracht, die man sich vielleicht auch von ihnen versprochen hat ab und zu, sprich, dass so mehrere Spiele einfach, sie haben natürlich ein paar Spiele gehabt, wo du gesagt hast, okay, das haben sie jetzt mal den Adlern gewonnen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass sie jetzt mehrere Spiele den Adlern gewonnen haben. Das wissen sie auch. Arno hat gute Leistungen gezeigt für einen 21-Jährigen, gar keine Frage, ist ein großes Talent. Für ihn kommt es jetzt darauf an, einfach Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Er ist schon weit, einfach. Und Felix hat vergangene Saison natürlich mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen. Hat auch mir gegenüber betont, dass er natürlich die vergangene Saison reflektiert hat, dran gearbeitet hat und laut eigener Aussage, Achtung, das sagen natürlich viele Spieler am Anfang der Saison, aber Felix vom Typ her, wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das auch tatsächlich. Er wäre so fit wie noch nie in seiner Karriere und man muss jetzt auch sagen, ohne zu weit vorzugreifen, jetzt auf die Testspiele, aber in den Testspielen, die ich gesehen habe und was ich so auch gehört habe von anderen, haben beide echt sehr gute Leistungen gezeigt. Also war jetzt nie, dass da groß Wackler drin gewesen wären und das nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis und ist auf jeden Fall besser als andersherum, ganz klar.
Ja, wir kommen ja auf das Thema, wobei eigentlich kann man das Thema hier schon aufmachen. Die Adler haben bisher 7 Lizenzen nur vergeben, also 7 Ausländerlizenzen verbraucht von 11, die sie maximal ziehen dürfen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass für die Playoffs mit Sicherheit noch ein dritter Torhüter kommen wird, einfach aus Sicherheitsgründen. um bei Verletzungen dann zu reagieren. Glaubst du, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn ein starker internationaler Torhüter auf den Markt kommt, dass die Adler schon vielleicht auch früher tätig werden, um hier nochmal mehr Qualität reinzunehmen? Oder sagt man, das ist jetzt das Duo, mit dem wir planen erstmal für dieses Jahr?
Naja, du hast ja angesprochen, ne? Also der Vertrag von Felix läuft aus. Arno, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht im nächsten Sommer dann endgültig erstmal rübergeht und da sein Glück versucht auf der kleineren Eisfläche in Nordamerika.
Die kann auch in Schwenningen.
Ja. 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 Ja, nee. War schon gut. Aber ja, ich glaube nicht, dass solch ein Nummer 1 Torwart tatsächlich auf den Markt kommt, den du dann auch noch für die nächsten Saisons verpflichten kannst. Ich weiß halt nicht, der einzige Punkt, den ich mir da, was mich ins Grübeln bringt, ist tatsächlich Teamchemie-mäßig, wie gut tut dir das? Als Absicherung, wie man es unter Axel gesehen hat, dass zu den Playoffs immer noch einer gekommen ist, einer, der solide ist, der ein bisschen im Rhythmus ist, der im Training unterstützt und so. Ich meine, das hat man jetzt ja vor den vergangenen Playoffs auch gemacht mit Chet Picard.
Ja, wobei da Leon Willerscheid immer als dritter Torhüter beim Team dann dabei war.
Trotz allem, ne? Ja. Trotz allem, ja gut, ich meine, Chet Picard hatte ja auch keinen Rhythmus, also war ja nicht im Spielrhythmus oder sowas, aber als Absicherung, als Erfahrung, auch als für die Kabine vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, als Typ, der gerne redet, der gerne mal Witze macht und so. Ja. Eher in die Kategorie, aber klar ist auch, du wirst dich hundertprozentig diese Saison oder in der laufenden Saison natürlich schon nach einem Nummer 1 Torwart umschauen für die kommende Saison. Sollte es Felix nicht werden, dazu gemerkt natürlich, kann natürlich auch passieren, dass man sagt, Felix, der hat noch ein, zwei Saisons im Tank und auch unsere Nummer 1 zu sein und wir bauen vielleicht Willerscheid hinten dran dann auf, dass man diesen Weg geht, auch absolut möglich. Und ja, aber auch die Option möglich, dass du sagst, wir holen einen von extern und ob der dann ein Importspieler ist oder vielleicht auch einen deutschen Pass hat, ja, das wird man dann auch sehen. Aber ja, ich kann mir beides vorstellen, wobei ich stand jetzt vielleicht dann auch eher extern, aber das ist jetzt auch noch zu
früh. Da werden wir zu gegebener Zeit dann auch nochmal drüber reden. Es soll ja eine Vorschau, aber ja, das ist tatsächlich eine Position, die ich, geht ja um alle Bereiche, aber ich finde auch die Torhüterposition dieses Jahr tatsächlich ein sehr spannender, auch in der Frage der Entwicklung der beiden Spieler, der Leistung der beiden Spieler und dann die Perspektive darüber hinaus, sozusagen jetzt schon zu spekulieren, wer denn neuer Torhüter werden können in der kommenden Saison, das machen wir nicht in der Vorschau-Sendung. Dann lass uns auf die Abwehr schauen. Wenn man drauf schaut, die Abgänge, da ist einiges an, wie soll man sagen, einiges an Grit, einiges an Physis verloren gegangen. Dennis Reul, Keenan Thompson, Corby Holzer und natürlich der hochgeliebte Jordan Murray und Max Gilden, den beiden wirklich niemand hinterher trauert in Mannheim. Aber das heißt, da ist einiges an Physis raus, wer auch wie soll ich sagen, ein Spieler, mit dem man schon irgendwie, will ich sagen, geplant hat, aber dessen Verpflichtung natürlich sehr frühzeitig feststand und die für Furore sorgte, der DL-Spieler des Jahres, Nick Mattin. Sollte man nicht vergessen, der ist jetzt bei den Maple Leafs in der Organisation. Da wäre meine erste Frage, weißt du, ob die Adler sich sowas wie ein, ich nenne es mal ein Vorkaufsrecht gesichert haben oder wenn er nach Europa kommt, dass er dann auf, also wenn er nicht in den USA bleiben wollen würde, beziehungsweise in Kanada, dass er dann auf alle Fälle bei den Adlern spielen würde?
Nein, gesichert weiß ich das nicht. Ich weiß, dass die Adler da Gespräche führen wollten und vielleicht auch schon geführt haben. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Nick Mattinen jetzt rübergeht als Spieler, als Nordamerikaner, der im mittleren, ja Mitte 20 ist und irgendwie nach 25, 30, 40 Spielen der AHL sagt, finde ich es doch nicht so geil, bin meinem Traum nicht näher gekommen, ich breche hier wieder meine Zelte ab und gehe zurück nach Europa. Ich meine, A, er ist Nordamerikaner, was zieht ihn nach Europa? B, er wird jetzt mit dem Signing-Bonus gutes Geld verdienen, auch in der AHL verdienst du kein schlechtes Geld mittlerweile. Ich sehe keinen Grund, warum er da nicht zumindest ein Jahr durchziehen sollte. Was im zweiten Jahr passiert, also in der kommenden Saison, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, ohne zu wissen, ob die Adler da jetzt den Vertrag ruhen lassen und wenn er nach Europa zurückkommt, da vielleicht den Vertrag einfach wieder aktivieren. Dazu weiß ich nichts, es ist vorstellbar. Aber ich kann mir beim besten Willen Stand jetzt nicht vorstellen, warum Nick Mattinen die Saison in Nordamerika, wo auch immer er sie bestreiten möchte, abbrechen sollte. Außer er wird jetzt bis in die ECHL durchgereicht und ist da healthy scratch oder
so. Also da brauchen wir nicht
von ausgehen. Davon gehe ich absolut nicht aus und das wäre ja der absolute Worst Case, aber auch nicht vorstellbar momentan.
Zumal man ja auch sagen muss, wer das Gespräch mit Leon Kawanke gehört hat, nochmal Werbung an der Stelle für das Interview mit ihm, die Dreiviertelstunde, der weiß, dass AHL nicht immer die Hölle los ist. Nick Mattin ist bei den Toronto Marlies, das ist so mit die Organisation in der AHL, wo die meisten Zuschauer sind, wo richtig was los ist, die auch sehr nah an der Organisation der Maple Leafs dran sind. Die spielen mitten in der Stadt, also da ist richtig Betrieb, das ist eine Top-Organisation. Das ist ziemlich weit entfernt von dem, was Leon in seiner Zeit erzählt hat. Und du hast ja gesagt, er verdient auch gut. Ich glaube, $700.000 war der Vertrag, den er unterschrieben hat, zwei Wege. Deshalb, ja. Aber es ist eine Frage, die wir natürlich bedellen müssen an der Stelle und die wir auch zumindest mal ansprechen müssen.
Absolut.
Wenn wir dann aber auf die Neuzugänge schauen, dann fällt auf, dass man sozusagen bei den Spielern, die gekommen sind, mit Lukas Kelble, mit Tobias Forler und mit Nick Zizek, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Zizek wird er auch nicht aus. Ich habe ihn gefragt, ja.
Nick Zizek. Dass da kein Spieler dabei ist, der dieses Profil von Mattinen verkörpert.
Das ist tatsächlich ganz interessant. Lukas Kelble wurde ja schon auch von Axel verpflichtet, genauso wie Tobi Forler. Und auch Nick Mattinen, soweit ich informiert bin. Jetzt hat sich das anders entwickelt, dass Mattinen seine Chance wahrnimmt und seinen NHL-Traum leben möchte. Und das heißt, es ist wieder die Lizenz frei geworden. Und da hat sich Dallas Eakins dazu entschieden, nicht Mattinen 1:1 zu ersetzen als Offensivverteidiger, sondern mehr auf Grit zu setzen und ein bisschen mehr Allrounder, wobei mehr Defensiven mit Nick Zizek. Er hat zu mir gesagt, Nick Zizek, dass er ein Zwei-Wege-Verteidiger mit defensivem Hintergrund ist. Also, dass er vor allem erstmal schaut, dass in der Defensive alles stimmt und einen guten Aufbaupass hat, gut Schlittschuh läuft, aber auch in der Offensive durchaus kreieren kann, wie es ja so schön heißt mittlerweile. Und auch einen ganz, ganz guten Schuss hat, seiner Meinung nach, aber sich natürlich stetig weiterentwickeln will. Also, allgemein fällt ja auf, dass man da auf junge Importspieler einfach setzt, die hungrig sind. Ne? Also auch ein Luke Esposito, der ist zwar jetzt nicht mehr, ich will ihn jetzt zwingend in den Sturm springen, aber nur als auch noch dazu. Er ist natürlich 31 schon, aber er ist jetzt nicht der absolute Sniper-Goalgetter oder so, sondern glänzt natürlich auch durch seine Einstellung, durch seinen Hunger. Also dass man auch auf diesen neuen Importspielern drauf geachtet hat, dass da auch ein gewisser Hunger da ist und dass die Adler nicht das Ende der Fahnenstange quasi.
Ja.
Sehen, wie wir ja auch schon gehört haben, ne? Also rein finanziell und von dem, wo man sportlich hinkommen kann.
Zwei Sachen dazu, also dass der Hunger da ist, nachdem der Hungerecker vor Jahren weggegangen ist, das Wortspiel kann man unmöglich liegen lassen und weil Luke Esposito dahin weiß, der wird genau heute in einer Woche, hat er Geburtstag, wir sollten ihm die eine Woche noch gönnen mit seinen 30, die er aktuell noch hat. Heute in einem Monat, um Gottes Willen, ja. Guten Morgen.
18.10. Ja.
Was nehmen wir auch morgens um 5 auf, 18.10. Aber ja, insgesamt auffällig, es ist wie soll ich sagen, du siehst immer mehr im Umbau. Lass uns dann aber, ja, jetzt kommen wir doch ins Allgemeine, aber das ist vollkommen okay. So diese Zeiten der 35-jährigen NHL-Veteranen mit 650 Spielen, die dann noch nach Europa kommen in Mannheim, scheint endgültig vorbei zu sein, wenn man sich anschaut, wie gescoutet wird, nach was gesucht wird und was für Spielertypen auch verpflichtet werden.
Absolut, ja. Also du hast natürlich mit Žižek jetzt auch einen, der schon 15 Spiele in der NHL gemacht hat, dem da aber offensichtlich es dann nicht geschafft hat, sich dort, oder 16 Spiele sind sogar, es nicht geschafft hat, sich dort durchzusetzen, hat ja in der vergangenen Saison dann nur noch AHL gespielt, die 16 Spiele hat er dann für San Jose, für die Sharks gemacht.
Zählt San Jose als NHL-Team momentan?
Ja, trotz allem, aber ja. Ja, aber ne, also er hat eine gewisse Qualität, er ist noch jung, er hat diesen Hunger, also der wird definitiv ganz, ganz anders Ausschau gehalten nach den Spielern momentan.
Ja, Crit bringt auch mit Toby Fowler 1,95 über 100 Kilo, da kommt schon eine Wucht auf zu. Es gibt ein schönes Video von Adlern, die ihn einen Tag begleitet haben im Trainingslager in Kitzbühel. Kann man sehr empfehlen, ihn auf dem Fahrrad zu sehen, wie ihm die Kette runterspringt. Ja. Wenn er dann hinterher rasen muss oder die Schaltung ist kaputt. Also irgendwie sowas. Es macht auf alle Fälle wirklich Spaß und wirkt sehr, sehr, ich habe noch nicht gesprochen, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr freundlich, auch als Typ einfach.
Ja, witzige Anekdote. Ich habe seine Eltern auf dem Parkplatz in Biel getroffen. Sie haben mich angesprochen, auf Anti angesprochen, weil sie ihn natürlich kennen, weil Tobi Fowler früher schon bei den Schülern mit Sam Soramis zusammengespielt hat. Und ja, da sind wir auch in ein lockeres Gespräch gekommen, haben über dies und das gesprochen und war sehr, sehr angenehm. Und ja, Tobi Fowler ist da natürlich auch vom gleichen Schlag, sehr, sehr sympathisch, sehr angenehm, menschlich. Und auf dem Eis, du hast gesagt, der bringt auch sehr viel Körperlichkeit mit, sehr, geht keinem Zweikampf aus dem Weg.
Auch einiges an Strafminuten, ja.
Ja, und Nick Žižek hat auch zu mir gesagt, er lässt nicht zu, dass irgendeiner seinen Mitspieler angeht oder ihn angeht. Er regelt das auf dem Eis und Fowler ist da genauso. Und da hast du dich quasi, wenn du das so möchtest, wenn du jetzt Reul und Corby Holzer dagegen stellst, ist natürlich emotional sehr schwerwiegend, dieser Abschied, aber du hast dich da ähnliche Spielertypen geholt, bist aber jünger und auch teilweise natürlich auch mobiler geworden.
Ja, deutlich beweglicher. Also wenn man es vergleicht, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich sehe in der Abwehr, wenn ich mir anschaue, wer gegangen ist und wer gekommen ist, das ist ein deutliches Upgrade, was man da hingelegt hat gegenüber der Vorsaison. Also bei allem Respekt vor der Leistung, vor den Typen und gerade auch ein Corby Holzer, der sich echt in den letzten Scheißsituationen immer noch hingestellt hat und dir sozusagen zur Verfügung stand für ein Gespräch und dem du auch zuhören konntest und der dir echt was gegeben hat als Typ. Aber sportlich ist das ein deutliches Upgrade und über einen müssen wir da natürlich noch reden, Sachen Upgrade. Man nennt ihn auch den Finalspieler, Lukas Kelble, ein Mannheimer zurück in Mannheim.
Ja, Mr. Finale, ne? Ganz klar. Also klar, du hast natürlich mit dem Abgang von Dennis Reul, auch von David Wolf im Sturm, da schon eine Lücke gerissen, was Identifikation angeht. Da hast du aber mit Kelble und auch dann Marc Michaelis, um kurz den Sprung zu nehmen, natürlich zwei gebürtige Mannheimer zurückgeholt. Allgemein auch Tobi Fowler. Er hat schon mal in Mannheim gespielt, du hast Sam Soramis zurückgeholt, mit neben Kelble und Michaelis. Der dritte, der die Jungadler zu seiner Zeit als Kapitän aufs Eis geführt hat. Also du hast da schon Jungs auch geholt, die wissen, wie es in Mannheim ist, die das natürlich auch zum Großteil als, ja, außer Fowler jetzt als ihre Heimat zu Recht bezeichnen. Und für Lukas Kelble ist es natürlich, der damals in der Straße aufgewachsen ist, in der die Adlerspieler gewohnt haben, und über diese Freundschaft mit den Kindern und dann auch zum Eishockey gekommen ist, also von Chris Lucas damals, die Älteren werden sich erinnern, ehemaliger Adlerspieler, mit in den Friedrichspark genommen wurde und einfach ja, in die Laufschule und im Friedrichspark das Laufen gelernt hat und auch mal von den Spielern bei den Spielen, wie er erzählt hat, auch mal auf die Ehrenrunde mit durfte im Friedrichspark und dann halt über die SAP-Arena, ich meine, als die gebaut wurde, er ist jetzt 26, wird 27 dieses Jahr, war er ja auch noch ja, ein Kind einfach und ja, diese Entwicklung mitgenommen hat und dann über Nordamerika, Bremerhaven, übers College, dann in der ECHL 2 Jahre gespielt hat, bei Florida den Kelly Cup geholt hat und dann über Bremerhaven jetzt zurück nach Mannheim, hat ja auch bis 2020, bis Covid war, auch jeden Sommer immer noch, obwohl er drüben in Nordamerika war, in Mannheim trainiert, sein Sommertraining absolviert und jetzt ist er wieder da, wo alles begann. Und für ihn auch, wie gesagt, ein Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht, einfach für die Adler auflaufen zu dürfen. Natürlich verbessert er sich auch finanziell, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber er hat wahrscheinlich auch für weniger unterschrieben, so wenn man ihn hört.
Ja, aber ja, dann aber denke ich immer, das wäre doch mal ein Versuch bei Gehaltsverhandlungen wert, oder? Das ist eine Vertragsverhandlung, du, Hälfte von dem, was du in Bremerhaven bekommst, reicht dir, so. Du willst unbedingt in Mannheim spielen, oder?
Genau, ja. Die Zeiten sind vorbei,
ja.
Im Profigeschäft. Aber zum Spieler an sich natürlich, da kriegst du auch ein Upgrade. Ne? Also, man hat ihn in Bremerhaven gesehen, zumindest sollte man das, wenn nicht, hat man was verpasst. Er hatte eigentlich kaum Anpassungsschwierigkeiten, eigentlich gar keine. War da gleich ein Fixpunkt in der Mannschaft. Er ist auch ein Zwei-Wege-Verteidiger, kann sowohl physisch hinten spielen, also er sagt auch, ihm ist es sehr, sehr wichtig, dass er seine Arbeit sauber erledigt und er fällt dir jetzt nicht riesig auf im Spiel, aber das ist positiv gemeint, weil er einfach seine Arbeit gut macht. Er macht eigentlich sehr, sehr solide, sauber seinen Job, er macht im Prinzip kaum Fehler und kann sich aber auch offensiv einschalten, hat er bei der WM, was auch nochmal ein anderes Niveau natürlich ist, wenn du davor College, ECHL gespielt hast und DEL, ist WM trotz allem, auch wenn da nicht alle, was heißt alles, spielen eh nicht mit, aber auch weniger NHL-Spieler mitspielen, als wenn es vielleicht in einem anderen Jahresrhythmus wäre, ist es schon mal ein anderes Niveau bei so einer WM und da hat er auch, war einer der besten deutschen Verteidiger und hat da direkt reingefunden, dieses Turnier. Und
Das ist auch ein Spieler, wo du echt mal das Gefühl hast, die Adler holen einen. Und ich glaube, bei Kelble ist, was so die Leistung angeht, die Decke noch lange nicht erreicht. Im Sinne von, der hat echt noch Potenzial. Also der ist in Bremerhaven angekommen, war direkt da. Ich meine, über die Bremerhavener Saison vom letzten Jahr brauchen wir nicht mehr reden. Da hat er auch einen großen Anteil dran gehabt, an diesem Vorrundenmeister. Am Finaleinzug war einer der deutschen Verteidiger letztes Jahr in der DEL. Also da gibt es, glaube ich, keine Diskussion drüber. Und trotzdem hast du das Gefühl, das ist einer, der immer mit der Aufgabe noch gewachsen ist, die er bekommen hat. Und das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich auch glaube, dass das mal einer ist, der nach Mannheim kommt, der noch nicht sozusagen fertig ist. Mhm. Im Sinne von, dass da ist noch mehr drin. Also da kann noch mehr drin sein. Ob das dann so ist, wird man sehen. Aber du hast ja oft so die Spieler, die nach Mannheim kommen und wo du das Gefühl hast, oh, die sind aber ihren letzten Entwicklungsschritt schon woanders gegangen. Und sind dann sozusagen auf dem Niveau nach Mannheim und dann geht's nicht mehr weiter. Und Kelble ist einer, wo ich noch viel, viel Potenzial einfach sehe, weil der immer wieder besser wurde mit den Aufgaben, die er bekommen hat.
Absolut, absolut. Und ja, er soll als Gesicht natürlich auch aufgebaut werden in Mannheim. Dazu ist er ja auch bereit, das möchte er, klar, du musst ja auch annehmen können. Und ja, und wie du sagst, da ist auch noch Luft nach oben quasi in der Leistungsstärke und das ist ja nur positiv. Das ist nur positiv gemeint und bin sehr gespannt, wie er sich da entwickeln wird.
Ja, insgesamt spannend. Bin auch sehr gespannt tatsächlich auf die Entwicklung von Paul Meyer. Man hat ihn ja in Heilbronn lizenziert. Wer dazu nochmal ein längeres Take hören will, da haben wir in der letzten Sendung, also vor dem Interview mit Leon Gawanke, länger drüber gesprochen, auch über Leon Willerscheid. Mal gucken, ob wir den öfters in Mannheim sehen dieses Jahr oder ob der mehr Oberliga spielen wird. Natürlich, Leon Gawanke wird jetzt seine erste volle Runde mit den Adlern spielen. Das ist ja, ich will nicht sagen noch ein Neuzugang, aber fast schon Gilmore ist geblieben, wo auch nochmal viel Potenzial war. Also Anfang der Saison sah es nach mehr aus, als es dann war am Ende. Das ist schon eine beeindruckend gute Abwehr. Yorki Packer natürlich auch noch, muss man erwähnen. Auch da, glaube ich, kann noch, das ist auch so ein Spieler, wo ich das Gefühl habe, da muss noch mehr sein als das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Grad, also insgesamt ist da echt
Körpersprache auch, ja.
Haltung und alles, das ist schon eine ganz gute Abwehr, die man da zusammen hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich weiß, ich habe in einer anderen Sendung gesagt, beste deutsche Abwehr Straubing, würde ich nicht mehr sagen mit Blick auf die Adler und vielleicht auch nicht mit Blick auf andere Teams, also Berlin oder so, aber das ist schon ziemlich gut, was man da zusammen hat. Und wie gesagt, es sind ja noch Lizenzen da. Ich weiß, es gab den Satz von Akins, man wird auf alle Fälle auch weiter schauen. Also dieses, wir halten die Augen offen und warten jetzt mal die Camps ab und dann wird sich noch viel tun auf dem Markt. Gibt es einen Manager, der das nicht sagt? Nee, ne?
Nee, selten. Ich kenn kaum einen. Aber ja, was, wie du auch sagst, es sind noch Lizenzen offen. Du hast auch nur, in Anführungszeichen, 8 Verteidiger, also einen weniger, wie in der vergangenen Saison, also gestartet bist. Ist natürlich auch ein kleines Risiko, weil du wirst einen U23-Spieler in der Verteidigung spielen lassen, ob Pilou oder Meier halt, das ist dann die Frage. Stand jetzt hat, glaube ich, Pilou noch ein bisschen die Nase vorne, auch weil Meier in der Vorbereitung verletzt war, die ersten 2 Wochen. Zwischen 2 Wochen auf jeden Fall mal mittendrin, Richtung Trainingslager Kitzbühel war das. Und klar, wenn in der vergangenen Saison hattest du 9 Verteidiger, hat sich aber auch nie jemand verletzt. Das war die einzige Stelle im Adlerkader oder Position, wo nie jemand verletzt war. Davon kannst du natürlich in der kommenden Saison nicht zwingend ausgehen, dass es so wiederkommen wird. Von daher ist es auch gut möglich oder vorstellbar zumindest, dass dann auch ein Verteidiger verpflichtet wird. Ob das jetzt gleich nach den Camps ist oder erst reagiert wird, wenn jemand sich verletzen sollte, was wir natürlich auf keinen Fall hoffen. Das wird sich dann zeigen, aber vorstellbar ist es auf jeden Fall.
Okay, dann gucken wir mal nach vorne. Wie Luke immer. Front, not back, um einen großen deutschen mittlerweile Fernsehkommentatoren zu zitieren. Im Sturm sind gegangen, ich lese einfach mal vor, Noel Safran ging nach Iserlohn. Den haben wir gestern übrigens, haben wir den erwähnt? Weiß gar nicht. Linden Wey ging wieder in die KHL. Maximilian Eisenmenger ging nach Schweden. Auch über den Abgang haben wir schon gesprochen. Simon Thiel, David Wolf, Tyler Godet und Magnus Eisenmenger, jeweils Ziel unbekannt. Bei David Wolf lohnt es sich beim VfB Gartenstadt momentan vorbeizuschauen, wer ihn Fußballspielen sehen will. Er hat getroffen letzten Sonntag. Auch das hatten wir in der anderen Sendung schon erwähnt, aber ja, also war der erste Spieler, den wir hier zu Gast hatten, war mit ihm im Café. Kann man nur sagen, wünsche mal alles Gute, Punkt. Also egal, ob es noch weitergeht oder wohin, wo es hingeht, ich glaube, das wird auch nochmal ein harter Abschied in der Arena, wenn es dann nochmal einen geben sollte dort irgendwann.
Ja.
Ja.
Gibt's nichts zu ergänzen, ja.
Ist so. Simon Thiel ist nichts bekannt bisher, ne?
Nein, ihm lag wohl, es gab wohl Gespräche in der DEL, aber ist momentan nicht so einfach für 24-jährige Deutsche einen Vertrag in der DEL zu bekommen.
Weil du halt auch, wie soll ich sagen, etliche deutsche Plätze jetzt mit Spielern besetzen kannst, die einen deutschen Pass bekommen. Über Einbürgerung. Genau. Was es für Spieler, die sozusagen nicht mehr unter die 23-Regel fallen, deutlich schwieriger macht. Jetzt dann dort sozusagen Platz zu finden in der Liga.
Genau, ja, genau, das ist es.
Wenn wir dann auf die Neuzugänge schauen, ich glaube, wir haben schon in der letzten Sendung so einiges besprochen, aber lass uns nochmal drauf gucken. Du hast ihn schon erwähnt, fangen wir doch mit ihm an, Luke Esposito. Natürlich der Name Legende. Er selbst spielte in der ganzen Vorbereitung an der Seite von Marc Michaelis, auch ein Neuzugang. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Marc Michaelis spielt nächstes Jahr für die Adler. Und Matthias Plachter, ist das sowas, kann man sagen, wie die erste Reihe der Adler nächstes Jahr? Hat sich das schon irgendwie so rauskristallisiert aus deiner Sicht?
Also das ist, wir haben auf jeden Fall, wie du ja schon richtig gesagt hast, jedes Spiel in der Vorbereitung zusammen bestritten. Und wenn du in einer Reihe, um jetzt bei Esposito zu bleiben, mit Marc Michaelis und Matthias Plachter spielst, dann kann man schon davon ausgehen, dass das jetzt erstmal die, ja, die erste Reihe werden wird für die kommende Saison. Die Startformation, ja, die Top-Reihe. Aber das heißt ja nicht, dass es während der Saison noch ändert oder dass du auch hier, ähnlich wie bei den Verteidigerpositionen, nicht noch einen Spieler holst. Schlagwort Sniper oder beziehungsweise Knipser oder Torjäger.
Der berühmte Torjäger, den man noch sucht, ja.
Ja, das, und dass dieser dann in diese Reihe rückt oder halt auf jeden Fall Top 6 spielt. Ja, aber Stand jetzt ist er so eingeplant. Luke Esposito, Dallas Aikens, was man so raushört auch, er hält sehr, sehr viel von ihm als Spieler, auch wie ich auch schon erwähnt habe, gerade wegen seiner Einstellung. Kann aber auch scoren, ist ein harter Arbeiter auf dem Eis, kann technisch was, kann aber auch scoren. Also er bringt ja auch so ein kleines Gesamtpaket gerade für die DEL und hat bis jetzt, hat es ganz ordentlich ausgesehen. In Biel hat er getroffen, wo ich in der, als ich in der Schweiz war, vergangenes Wochenende. Er hat 2-0 gemacht, das Zwischenzeitliche mit der Rückhand, wunderschöner Treffer. Gegen Langnau saß dann die komplette Reihe, also Michaelis, Plachter und Esposito. Aber ja, das ist absolut jetzt herauszulesen und auch vorstellbar, dass diese Reihe, die Top-Reihe jetzt erstmal bilden wird.
Schon ungewohnt, Plachter ohne Wolf auf dem Eis. Der fiel vorhin auf, unsere große Vorschau ist die Sendung, die Eiszeit FM Episode Nummer 089, also die 89. ja, das war, da waren dann wieder die Erinnerungen sehr präsent. Wenn wir weitergehen bei Neuzugängen, wir haben jetzt schon erwähnt, als Reihenkollege, vielleicht neben Tobi Rieder der Transfer eines deutschen Spielers in die DEL oder in der DEL dieses Jahr, Marc Michaelis zurück in Mannheim. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht hoch genug bewerten, dass dieser Spieler jetzt wieder für die Adler spielt.
Ja, also, zweifellos. Ja. Dallas Aikens sagt ja zu dieser Verpflichtung auch, genau wie zu Christian Reichel, ein absoluter Home Run, also ein Volltreffer einfach. Hast ja auch, hat ja keiner mitgerechnet in der Szene, dass das kommen wird. Er hat einfach aus dem Grund, weil er noch Vertrag hatte in Zug, ein Jahr, und er hat da mal ein bisschen mitbekommen, dass es da rumort, dass er auch da ein bisschen als, ja, den schwarzen Peter, sag ich mal, zugeschoben bekommen hat.
Nach der vergangenen Saison. Vollkommen absurd, wie das lief, ja.
Als Importspieler nach dem Halbfinal aus. Er vielleicht auch nicht so viel Verantwortung bekommen hat, wie er gerne hätte. Stichwort erste Powerplay-Formation, hat er oft nur die in der zweiten gespielt und sowas. Wenn er schon dann die Kritik abbekommt hinterher, dann möchte er doch bitte auch die Verantwortung erstmal tragen, wenn er da schon einstecken muss. Ja, und dass er dann in Mannheim landet, das ist schon ein Transfer-Coup einfach. Also das, wenn er in Deutschland irgendwann mal spielen würde, in Mannheim landen würde, daran bestand kein Zweifel, dass es jetzt schon im jetzigen Zeitpunkt schon ist, er ist 29, das ist dann eher die große Überraschung und von seinen Qualitäten her eigentlich, deutscher, ja, nicht nur ein deutscher Topspieler, auch allgemein ein Topspieler dieser Liga.
Ja, also absolut. NHL gespielt für die Canucks halt zu einer Zeit, wo dort leider während Corona kein Publikum war, hat sich ja diesen Traum dann erfüllt. Auch hier der Verweis, wir hatten ihn zu Gast eine Stunde im Gespräch, also noch sozusagen war er da schon gedraftet? Ja. Ja, stimmt. Er kam ja aus der Uni raus, genau. Und dann haben wir ja dieses Gespräch geführt, auch darüber, wie sucht man sich ein Team aus und so. Sehr, sehr kluger, sehr smarter Typ. Einer mit einem riesen Spielverständnis, der einfach auch seine Mitspieler so viel besser macht. Der einfach alles mitbringt auf dem Eis. Also das ist so ein Spieler, für den gehst du auch gerne in die Halle, einfach um ihn zu sehen, von den Fähigkeiten her, die er hat. Also er war ja hier, als der damals dieser Magenta Cup lief. Mhm. Da war er bei weitem in der Entwicklung noch nicht so weit. Aber schon da hast du gesehen, da kann er zocken. Und zwar richtig gut.
Ja, die Spielübersicht, du hast ja schon angesprochen.
Ja.
Und auch gerade die Spielübersicht ist was, was mich, überzeugt.
Meine Frage an dich, siehst du ihn eher als Center oder eher auf Außen?
100% Center, 100%, ja. Ich glaube, er kann auch ein bisschen außen spielen, aber er sieht sich, glaube ich, auch selbst als Center. Und so ist er jetzt bisher auch immer aufgelaufen. So hat er die vergangenen Jahre gespielt, auch bei der Nationalmannschaft. Und er ist schon einer, der viel den Puck haben möchte. Und dem musst du auch den Puck geben, um dein Spiel entsprechend zu gestalten.
Dann bleiben wir doch beim Baseball und reden über den nächsten Home Run. Christian Reichel, auch so eine Verpflichtung der Adler, wo es auf einmal hieß, hey, wir haben uns ja alle gefragt, wo kommen denn die deutschen Stürmer her? Nachdem klar war, wer alles geht und wie es auf dem Transfermarkt aussieht und dass sie sehr spät dran waren und dass du das Gefühl hattest, so in der DL läuft nicht mehr so viel rum, dass ein deutscher Pass hat, das für Mannheim, also an Spielern, die für Mannheim interessant sein könnten. Und irgendwann kam dann die Meldung, hey, wir haben aus Manitoba, aus der AHL, Christian Reichel verpflichtet. Und du denkst so, okay, wow. Also das war auch so ein Blitz vom Himmel, den jetzt wirklich kaum jemand auf dem Schirm hatte.
Ja, auch das, ja. Es war wohl auf dem Markt bekannt, dass er die Absicht hat, nach Europa zu kommen. Mannheim hat da den Zuschlag dann hat er dann letztlich gegeben. Hat er eigentlich ein Breakout ja in der AHL in Manitoba drüben mit über 20 Treffern. Und das ist natürlich dann schon.
Ist das vielleicht der Torjäger, von dem wir reden?
Ja, das wird sich zeigen.
Wer 23 Tore macht in der AHL, der kann doch so schlecht im Abschluss nicht sein, eigentlich.
Nö, definitiv nicht. Heute in Bern sitzt da draußen, weil er einfach der Spieler war, neben Proske und Heim, die noch nicht gesessen haben einfach, und Dallas Eakins hat es einfach durchgezogen, dass er immer drei Spieler aus dem Sturm einfach pro Spiel sitzen lässt, dann außer jetzt das allererste in Graz, wo es ja ein bisschen darum ging, einfach mal reinzukommen, es wird 5 Sturmreihen gespielt, hat ein ganz anderer Rhythmus natürlich auch gewesen als normal in einem Spiel. Aber was ich auch von ihm gesehen habe bisher, vor allem dann auch live in Biel, unglaublich schneller Spieler, technisch stark und auch mit einem hohen Hockey-IQ, ohne ihm jetzt so viel Druck auf die Schultern lassen zu geben, aber das ist schon ein guter Junge, so wie es aussieht, 98er Jahrgang, also auch noch jung, mit 26 jetzt, was er im Sommer geworden ist, und 3-Jahres-Vertrag, da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Ja, und an der Stelle nochmal zu erwähnen, wir haben es schon öfter erwähnt, klar ist auch, die Adler gehen finanziell, wer so die Berichte liest über die Saison, die Adler haben ihren Etat schon nochmal angehoben, also das sind schon Spieler, die auch richtig gutes Geld verdienen, die nach Mannheim kommen, die kommen nicht alle nur her, weil der Wasserturm so schön ist, wissen wir, ist auch klar, ist auch in der Bewertung vollkommen klar, also es ist klar, dass du so einen Spieler nicht bekommst, nur weil er mal mit Leon Kawanke zusammengespielt hat und Leon sagt, hey, in Mannheim ist das super, komm hierher. Und es ist auch so, dass Kawanke vorher gefragt wurde, hat er auch im Gespräch gesagt, nochmal zu Reichel, aber das ist eine, insgesamt hast du dich auf den deutschen Stürmerpositionen so gut verstärkt, damit bist du jetzt wirklich am Maximum, glaube ich, angekommen dessen, was möglich war in dem Sommer. Außer Tobi Rieder hätte noch zugesagt, aber da war ja schon sehr früh klar, dass es für ihn nach München geht, auch weil er näher bei der Familie sein will.
Ja, weil er Nachwuchs bekommen hat dann auch. Ja.
Aber, also eher nicht, hoffe ich mal, aber ja.
Nicht eher persönlich, ja. Aber ja, das wäre ein Punkt sicherlich,
ja,
der den Ausschlag gegeben hat. Ja, allgemein deutscher Sektor in Mannheim diese Saison. Also wenn du es dir auch so anschaust, dann hörst du ja manchmal auch Stimmen, ah, bei den anderen Teams sind die Ausländer viel stärker. Ja, das, was Scoring angeht, stimmt wahrscheinlich auch, aber Mannheim, da müssen halt die Deutschen scoren, weil die halt so stark sind wie eigentlich wie bei keinem anderen Team in der DEL, außer vielleicht noch bei Berlin und mit Abstrichen bei München. Also deswegen bei Mannheim ist einfach, liegt die Hauptlast nicht so sehr auf den Importspielern, was jetzt das Scoring angeht. Auch, ja, aber nicht nur, aber vor allem hast du halt auch genug deutsche Spieler, die dieses Scoring übernehmen können und dann auch müssen.
Ja, also wie soll ich sagen, du hast die Qualität, du bezahlst die Qualität auch und du erwartest dann auch schon, dass die Spieler das entsprechend liefern, weil klar ist, du baust dein Team immer danach auf, dass du zuerst schaust, welche deutschen Spieler sind verfügbar. Und danach, weil sozusagen die Auswahl an Lizenzspielern ist deutlich höher und wichtig ist, dass du deinen Kern beisammen hast. Und wenn wir über einen deutschen Kern reden in diesem Team, dann reden wir immer noch über so Spieler wie ein Tom Kühnhackl, der jetzt in seinem zweiten Jahr dann da ist, Daniel Fischbuch, der auch noch einiges an Luft nach oben hat, also wird er, glaube ich, auch selbst so sehen. Also ich glaube, dass da keiner zufrieden ist mit dem, was sie letztes Jahr über weite Strecken gezeigt haben und dass da einfach noch Luft ist. Wir reden auch über Stefan Leubel, der weiter da ist. Also du hast in der Offensive schon eine Menge an deutscher Qualität weiterhin auch da. Also das ist schon, wenn du es dir jetzt anschaust, so Spieler, was da zusammenkommt, das ist schon heftig. Ein Spieler, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, der mir aber bisher in der Vorbereitung wirklich gut gefallen hat, ist Maximilian Heim. Der kam von den Eisbären, U23-Spieler, hat für die Eisbären letztes Jahr sehr, sehr viele Spiele, also will ich nicht sagen alle, aber an die 60 Spiele gemacht und hat in der Vorbereitung bisher wirklich überzeugt, kann man sagen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Auch jemand, der schon Jungadler gespielt hat, wie fast alle deutsche Spieler, die im Kader stehen, außer jetzt vielleicht Florian Nisch, wenn man dazu zählen möchte als Torwart, Tom Kühnhackl und Stefan Leubel und natürlich die Jungs, die mit Doppelflacken auflaufen, aber sonst alle deutschen Spieler und Gawanke. So, aber jetzt sonst fast alle. Nein, aber ja, die schon im Mannheimer Nachwuchs gespielt haben. Manche länger, manche weniger lang. Maxi Heim ist einer davon, der bei den Jungadlern war und dann vor 2 Jahren, glaube ich, zurückgegangen ist nach Berlin oder vergangene Saison. Da jetzt auch wichtige Erfahrungen gesammelt hat, natürlich bei einem Meisterschaftsteam, auch was für ein Druck da herrscht und ja, wie hoch die Qualität im Training ist. In der Vorbereitung einer, der dann auch jetzt im vergangenen Wochenende in Über- und Unterzahl eingesetzt wurde, der auch in der zweiten Reihe gespielt hat, also dann auch Top 6 und das meiner Meinung nach auch gerechtfertigt hat, dass er da auch mal spielen kann, auch in der DEL eingesetzt werden kann und da auch höchstwahrscheinlich mithalten wird. Absolut positiv, ich habe schon gesagt, 1,93 groß, 96 Kilo schwer, bringt natürlich physisch auch was mit, kann Schlittschuh laufen, hat ein gutes Stickhandling, also da nochmal auf der U23-Position tatsächlich ein Upgrade für die Mannheimer, würde ich schon so sagen.
Ja, weiterhin U23-Spieler Yannick Broske, auch der sitzt heute draußen, kriegt seine Pause, aber insgesamt gutes Team beisammen. Wir haben noch Neuzugänge, über die wir reden müssen. Und du merkst, es sind noch 2. Eric Uber. Vielleicht der Spieler, wenn wir momentan drauf schauen, wo ich sagen würde, vielleicht ist er der Überzählige, wenn alle da sind momentan.
Ja, damit lehnst du dich wahrscheinlich erstmal nicht zu
weit. Total weit aus dem Fenster. Also wenn ich für was bekannt bin, dann...
Ja, dass du gerne
dich aus dem Fenster lehnst. Ich lehne mich nur einen Blick auf die Kölner Haie aus dem Fenster. Das muss reichen.
Ja, Eric Uber, vergangene Saison noch in der U-Sports League, die Eishockey verfolgt, hat auch gemerkt, dass es jetzt ein paar Spieler gibt, die aus dieser Liga kommen. Chris Bennett hat auch diesen Weg, oder ist auch diesen Weg gegangen von der U Sports League, dann über die EHL, ECHL, dann Schweiz, zweite Liga. Also der wurde dort auch ausgebildet. Natürlich eine läuferisch starke Liga, wie fast jede College-Liga, ist die kanadische College-Liga, also das Pendant zur NCAA, also US-amerikanischen College-Liga, der halt eben Michaelis, Kelple, Freddy Tiffels, Fagatumi, Nico Sturm etc. gespielt haben. Und ist sein erstes Profi-Jahr. Als wenn er keinen deutschen Pass bekommen hätte, die Oma ist damals als junger Erwachsener nach Kanada ausgewandert, hat was entsprechend die Einbürgerung relativ leicht gemacht hat. Seine Mutter, hat er gesagt, spricht wohl auch noch für ihn auch überraschend gut Deutsch. Hat mit ihm auch früher mal ein paar Sachen auf Deutsch gesagt. Er hätte sich gewünscht, sie hätte es öfter getan, dann wäre er jetzt schon einen Schritt weiter. Aber ja, ist sein erstes Profijahr, er wird noch lernen. DEL ist allein von der Eisgröße und natürlich auch vom Niveau dann nochmal ja, eine andere Liga im wahrsten Sinne des Wortes. Und man wird sehen, wie er sich da zurechtfindet, was er da anbieten kann und wie lange er braucht, um sich einfach zurechtzufinden. Aber klar, wenn alle Mann an Bord sind, dann wird er jetzt erstmal nicht zu den ersten 12 gehören, zwingend.
Ja, ein Spieler, von dem weiß gar nicht, wie man sagen soll, dass man überrascht ist, dass er noch da ist, dass es ein Spieler ist, der jetzt auch wieder heute auf dem Eis steht, von dem man eigentlich auch glauben würde, er wäre überzählig, ist Samsoramis. Ich fange mal an. Ich glaube, also Sam ist noch eine Alavaha-Verpflichtung gewesen. Ich glaube, es ist allgemein bekannt. Man hat eine Pressemitteilung zu seiner Verpflichtung rausgegeben nach dem Motto, ja, wir erfüllen unseren Vertrag. Aber such dir doch bitte einen neuen Verein, weil die Vorzeichen hier haben sich geändert und eigentlich sehen wir hier keinen Platz für dich. Formulieren wir es mal vorsichtig. Das ist eine Sache, wo ich mir sehr schwer mit tue, wie es der Verein in die Öffentlichkeit getragen hat, weil ich finde, du kannst einen Spieler verpflichten, du kannst es sozusagen intern regeln, von wegen, hör mal zu, es wird schwer für dich, natürlich halten wir unsere Verträge ein, weil Verträge sind nun mal einzuhalten, es war ja auch öffentlich bekannt, dass der Spieler in der Liga angeboten wird, dass es aber auch schwierig wird, wahrscheinlich für ihn einen Verein zu finden zu dem Tarif, den er in Mannheim bekommt. Zumal er wohl einen längerfristigen Vertrag unterzeichnet hat. Und dann so eine Pressemitteilung rauszugeben, ist mir bis heute unerklärlich, was die Adler getrieben hat. Einen Spieler, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der Nationalspieler ist, der Kapitän der Jungadler war, über dessen ja, das sind Hintergründe und Verbindungen, man zu den Adlern ja nichts mehr sagen muss. Also das weiß ja jeder. Den öffentlich so bloßzustellen, wie es durch diese Pressemitteilung geschehen ist, ist für mich bis heute unerklärlich. Und für mich fällt diese Pressemitteilung bis heute viel mehr auf die Adler zurück, als es auf den Spieler zurückfällt. Und wenn ich mir jetzt aber anschaue, und damit komme ich dann zum Bruch, wie man mit dem Spieler umgeht. Also er bekommt seine Eiszeit in der Vorbereitung, er kann alles mitmachen, er hat wohl alle Möglichkeiten, zumindest was man sieht. Da kannst du vielleicht mehr erzählen, wie es in der Schweiz deine Wahrnehmung war. Dann stellt man sich heute mehr denn je die Frage, ob denn so eine Form der öffentlichen ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ja, also diesen Weg über die Öffentlichkeit zu suchen, über die Rolle von Samsoramis ist bei den Adlern, stelle ich mir mehr denn je die Frage, ob das überhaupt notwendig war, das so zu tun, wie man es getan hat. Weil da gab es für mich keinen Grund für. Mich haben sehr viele Fragen dazu erreicht, so aus Deutschland, was passiert denn hier? Und ja, ich verstehe das bis heute nicht. Ich halte es für eine Organisation der Adler, wie sie sich selbst sehen, immer als eine Top-Organisation in Europa, die Werte propagieren, die einen neuen Weg jetzt gemeinsam gehen wollen, wo wir immer noch nicht genau wissen, wie er aussieht, für unangemessen. Also in höchstem Maße unangemessen und auch unwürdig, gerade auch einem Spieler gegenüber mit dieser Verbindung zur Organisation. Und aber sportlich bekommt er ja seine Zeit momentan. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die Zeit von Samson Raumis in Mannheim wirklich vorbei ist, Phil.
Erstmal kann ich das so im Großen und Ganzen natürlich unterschreiben, was du gesagt hast. Und ja, dieses Sportliche ist sehr interessant, denn ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Nächste Woche am Mittwoch kommt auch noch eine Beilage bei Mannheimer Morgen raus zu den Adlern, wie wir das vor jeder Saison traditionell machen. Und dafür für diese Beilage, für dieses, habe ich mich mit ihm unterhalten, weil für einen Artikel. Und natürlich über seine Situation bei den Mannheimern, und ich kann so viel sagen, dass er sich absolut als Teil des Teams fühlt, dass er natürlich sich nur auf das konzentrieren möchte, was er kontrollieren kann, und dass ihm aber wirklich alle Chancen gegeben werden, um Vollgas zu geben, und dass er fair behandelt wird. Und das hat man auch gesehen, er hat 5 dieser 6 Vorbereitungsspiele gemacht, wie jeder andere Stürmer auch. Er hat seine Eiszeiten bekommen, er wurde in Unterzahl eingesetzt. Von daher, die Chance bekommt er, wird fair behandelt, so wie es auch in der Pressemitteilung hieß, so außergewöhnlich wie es auch ist. Und den weiteren Weg wird man dann sehen. Also, wie gesagt, wir haben es schon mal gehabt von Verletzungen. Wir hoffen natürlich nicht, dass das passieren wird, dass Verletzungen kommen werden. Aber du hast 15 Stürmer, natürlich kann das der Fall sein. Vielleicht hat sich Samson Raumis jetzt auch in der Vorbereitung in die Top 12 gespielt. Das würde ich jetzt auch nicht mal zumindest hundertprozentig ausschließen. Aber sollte eine Verletzung, Krankheit oder was auch immer kommen, dann kannst du natürlich nachrücken und dich da auch ins Team festspielen. Also so wie es klang, hieß es jetzt nicht so, als würde er irgendwie links liegen gelassen, wäre er irgendwie nicht dabei bei irgendwas, oder sondern ist ein vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft. Und ja, da stellt sich tatsächlich die Frage, ob das im Vorfeld so nötig war, das so in dieser Strenge, sage ich jetzt mal, zu kommunizieren. Sehr interessant und sehr außergewöhnlicher Punkt, wie gesagt, und umso interessanter zu schauen, was da kommen wird. Persönlich vielleicht noch die Meinung, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du einen Abnehmer jetzt so schnell auch finden wirst, was du ja auch schon angesprochen hast, auch aus finanziellen Gründen, längerfristiger Vertrag, ja, von daher.
Für ihn ist ja auch Heimat, er kommt ja in die Heimat zurück.
Absolut, und sportlich gibt es dafür jetzt auch überhaupt keinen Grund, eigentlich darüber nachzudenken, aber das wird die Zukunft zeigen.
Ja, also auch so eine komplett spannende Personalie, die sich eigentlich aus dem, also wie soll ich sagen, du hast aus dem Nichts ein Fass aufgemacht, was eigentlich nicht nötig war, sondern das hättest du wirklich anders klären können, aber das ist jetzt so insgesamt, wenn wir aufs Team der Adler schauen. Wir haben die beide auf Platz 2 gesetzt. Ich glaube, man muss natürlich immer, wir sind vor Saisonstart, 1,5 Wochen geht's los. Aber wenn ich mir den Kader anschaue, dann ist da eine Menge Qualität drin. Und wenn ich den vergleiche mit dem in der letzten Saison, dann ist mein Eindruck schon, dass man deutlich Qualität zugelegt hat. Nochmal, also wir haben es ja gerade schon in der Verteidigung gehabt, aber gerade auch offensiv mit Michaelis und Reichel hat man wirklich zwei Granaten, also in die DL geholt. Das sind zwei der absoluten Topspieler in der gesamten DL.
Ja, absolut. Absolut. Sehe ich auch so. Ja, natürlich hast du Qualität dazu genommen. Die große Frage, die ja ein bisschen so im Raum stand vor der Vorbereitung, war, wie sieht's aus mit der Torproduktion? Mhm. Jetzt ist gerade das Spiel in Bern zu Ende gegangen, du hast 0-4 verloren, das dritte Tor war ein Empty Netter und dann kriegst du kurz vor Schluss nochmal das vierte aus einem komischen Winkel irgendwie, wenn ich das aus meinem Augenwinkel richtig gesehen habe. Wiederholungen gibt's natürlich bei dem Stream nicht, ist ja schon sehr cool, dass es überhaupt einen Stream gab. Jetzt hast du gegen Zug nicht getroffen, Schweizer Top-Team, hast gegen Bern nicht getroffen, hast gegen Langnau einen Treffer gemacht, der so ein bisschen abgefälscht war auch noch. Stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage der Torproduktion, ob du diese behoben hast. Wir haben es schon angesprochen, es gibt Spieler im Kader, die auch von den Neuen gerade, die diese eigentlich beheben können. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch zu früh ist tatsächlich, um diese Frage zu beantworten. Ich glaube, das geht nicht. Du kannst sie jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube, du musst dich einfach weise da auch gerne an Schwenningen in der vergangenen Saison, die, glaube ich, gefühlt 2 Treffer geschossen haben in der ganzen Vorbereitung. Ich glaube, es waren 3, 4 mehr, aber auch nicht wirklich viel mehr. Und dann sehr, sehr gut gelaufen ist, auch für Schwenninger Verhältnisse vor allem. Ich glaube, da musst du auch ein bisschen den DEL-Start abwarten. Vorbereitung ist Vorbereitung, Liga ist dann Liga, wie es dann auch so schön heißt. Ja, ich fülle das Phrasenschwein dann auch gerne, aber würde ich jetzt fast vielleicht noch gar nicht aufmachen. Die Frage muss man stellen, ja, finde ich schon, aber das wird sich erst in den kommenden Wochen klären oder zeigen, wohin der Weg führen wird, und dann hast du ja aber auch noch die von dir auch schon angesprochenen Camps, um da eventuell noch nachlegen zu können.
Weil die Lizenzen, ja.
Die Lizenzen hast du ja auch dann noch.
Aber insgesamt ist es schon eine Mannschaft, die auf dem Eis gut aufgestellt ist. Spannend wird sein neben dem Eis. Die Frage des Sommers war ja, ich habe es ja auch Leon Kawanke gefragt, ob denn die Spieler mehr wussten und also ob Dallas Eakins nach Mannheim zurückkehren wird. Und seine Antwort im Gespräch lautete, er war durch seine Verletzung ja die ganze Zeit, durch seine OP die ganze Zeit in Mannheim, und er wusste nichts und hat dann auch öfters nachgefragt in der Geschäftsstelle, ob es schon was geben würde an Informationen oder so. Und auch er wusste nichts. Und er hat aber auch den Satz gesagt, aber wir sind dann sehr froh, dass der, also so, ohne dass ich nochmal nachfragen musste, aber wir sind alle sehr froh, dass der sich entschieden hat, hier zu bleiben. Das ist auch so das, was man aus dem Team wahrnimmt, dass alle Spieler durchweg positiv und total begeistert darüber reden, dass Eakins in Mannheim geblieben ist. Das Absolut. Ist so für mich das, was so das ausmacht, was du so aus allen raushörst, ja.
Mhm, absolut. Natürlich wird sich kein Spieler hinstellen und sagen, ich komme mit dem Trainer nicht klar.
Du, gerade jedes Trainingslager war das Beste, was man je hatte. Die Stimmung ist super, es sind alle fit und es wird ein großartiges Jahr. Immer.
So, genau. Aber was außergewöhnlich ist tatsächlich, dass sich wirklich alle Spieler begeistert zeigen. Also, wie gesagt, keiner wird schlecht reden, aber dieses begeistert hast du trotzdem ja nett. Mhm. Nicht immer. Und das ist der entscheidende Punkt, dass es so herauskommt auch. Und auch von langjährigen Spielern, die dann auch sagen, komplettes Paket, nicht nur das Taktische, was eigentlich alle Trainer können, sondern auch vor allem das Menschliche, dass Dallas Eakins da viel Wert drauf legt, wie man miteinander umgeht, also dass man nicht nur ein guter Eishockeyspieler ist, sondern dass man sich auch als Mensch einfach weiterentwickelt und auch mit der kompletten Organisation da auch jeden kennt, entsprechendes Event auch veranstaltet, um dann einfach auch sich gegenseitig kennenzulernen und respektvoll miteinander umzugehen. Und das ist schon dann außergewöhnlich, wenn die Spieler doch so sehr den Trainer über den grünen Klee loben, ist jetzt ja vielleicht zu viel, aber ihn schon begeistert sind einfach, wenn sie auf den Trainer angesprochen werden. Das habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt und es ist auch nicht meine zweite Saison erst, die ich erlebe mit den Adlern als Berichterstatter.
Ja, das ist schon sehr spannend und die Frage wird jetzt halt auch sein, trägt das in die Saison rein und trägt das jetzt dauerhaft? Also ich finde, Testspiele sind immer so, wie soll ich sagen, wenig aussagekräftig. Wir erinnern uns alle dran, dass die Adler ein Team aus Finnland, die Älteren erinnern sich noch dran, mit 6-0 daheim auf eigenem Eis besiegt haben in der Champions Hockey League. Die Champions Hockey League Hauptrunde gewann letztes Jahr und der Trainer dann Ende November weg war. So heißen Test of Time, wir wissen es einfach nicht. Und du kannst es dann auch nur einschätzen, so wiedergeben von außen. Was für mich schon nochmal so ein Punkt ist, dass ich mich halt schon frage, wo ist das Korrektiv? Also du hast alles in einer Hand, Coaching, Sportdirektor, Entwicklung der Organisation. Ich weiß, dass da ganz viele Ideen im Raum stehen. Da wird wohl jetzt dieser neue Weg muss ja jetzt auch irgendwann mal mit Leben gefüllt werden, beschrieben werden. Aber es ist auffällig, wie soll ich sagen, dass die Adler da, also die Adler gehen damit ein großes Risiko. Also das haben wir den Sommer gesehen, weil für mich ist immer noch nicht klar, wie das denn ausgesehen hätte, wenn Aikens im Mai gesagt hätte, nee.
Nee, ich glaube, das wird man auch nicht sehen. Das wird man so jetzt erstmal nicht erfahren, dass Testspiele keine große Aussagekraft haben, bin ich auch bei dir. Das Spiel gegen Luko Rauma war auch in Finnland, aber das ist ja egal, ob zu Hause oder in Finnland. Der 5-0-Sieg und was man aber fand, ich jetzt zumindest bis jetzt rauslesen konnte, unabhängig von den Ergebnissen, die eh absolut zweitrangig sind, ist, dass die Adler schon läuferisch gut unterwegs sind in ihren Reihen, dass sie versuchen, defensiv stabil zu stehen, zumindest stabiler auch in der Vergangenheit. Das ist auch so ein Ziel, wenn man sich mit den Spielern unterhalten hat, die jetzt auch schon länger dabei waren, dass er das auf jeden Fall vorhaben, defensive Stabilität daraus zu agieren und läuferisch halt stark zu sein und einfach ein hart arbeitendes Team sein wollen. Hart arbeitend auch in der Offensive, um da dann letztlich ihr Ding durchzuziehen in der Offensive. Dallas Eakins hat schon drauf geachtet, und das ist jetzt so die Basis, worauf aufgebaut wird, was mir auch andere Spieler, unter anderem Marc Michaelis, mit dem ich mich auch in der Schweiz unterhalten habe, gesagt haben, dass er...
Warst du eigentlich in der Schweiz dabei, wollte ich nochmal fragen?
Ich war, glaube ich, kurz mal in der... Ich war in der Schweiz dabei. Also, warte mal, jetzt ist...
Hättest du auch mal erwähnen können, dass du in der Schweiz
dabei warst. Aber es ist Mittwoch, oder?
Ja, Mittwoch.
Nee, dann war ich in der Schweiz dabei, ja. Okay. Ja. Und... genau, und dass er überrascht ist von dem kämpferischen Einsatz, den die Mannschaft zeigt, und von dem bisher bisschen Zusammenhalt, den die Mannschaft zeigt, dass viel auch außerhalb des Eises unternommen wird miteinander und dass das eben die Basis ist, auf die aufgebaut werden soll. Ich meine, wenn du einen Jalonen in Köln hörst oder jetzt im Sonderheft liest, auch der Eishockey News, der sagt, Zusammenhalt ist auch eben, also ja, ins selbe Horn bläst quasi und sagt, Zusammenhalt ist die Basis, auf die aufgebaut werden muss, weil nur wenn man sich gegenseitig vertraut und erfolgreich miteinander arbeitet oder vertrauensvoll miteinander arbeitet, dann kannst du auch erfolgreich sein. Ich glaube, das wird in Mannheim in der kommenden Saison ähnlich propagiert. Das soll zumindest mal die Richtung sein, wie gesagt, auch hart arbeitend. Ob das jetzt zum Erfolg führt, ohne jetzt vielleicht noch eine weitere Frage von dir vorwegzugreifen, aber ob das jetzt zum Erfolg führt, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber klar ist auch, dass du natürlich nicht den Anspruch hast, nach dem Viertelfinale auszuscheiden. Also du solltest schon mindestens ins Halbfinale kommen, natürlich. Aber es kann während der Saison, ich habe es ganz am Anfang der Folge gesagt, so viel passieren. Klar, aber du bist auch entsprechend vorbereitet in Sachen Kadertiefe, dass du eigentlich drauf reagieren müsstest und reagieren kannst.
Ja, wobei.
Jetzt habe ich weit ausgeholt, aber.
Du, ja, und dann genau getroffen. Was man aber schon mal wirklich sagen muss: Die Adler hatten, ich sag's jetzt mal sehr grob, so viel Scheißjahre an den Hacken in den letzten Jahren und zwar selbstverschuldet. Also es ist ja nicht so, dass da vom Himmel was runtergefallen ist und die armen Adler konnten nichts tun über das, was da passiert ist. Mit dem Wechsel letztes Jahr, mit dem Jahr davor unter Bill Stewart, mit dem späten Verpflichtung dann von Lundskog zur letzten Saison, mit dem Ende von Pavel Groß in Mannheim, all die Dinge, also wenn du zurückguckst die letzten Jahre, es wundert dich ja, dass so viele Leute wieder eine Dauerkarte kaufen. Und es ist ja eigentlich, also, wie soll ich sagen, ist das so die Lust am Unfall oder was? Also, man muss ja mal die Frage stellen, das ist ja schon bekloppt, was die Leute sich hier, du kriegst zwar erzählt, ja, ihr seid riesengroß, ihr habt viele Kohle und ihr gebt es mit beiden Händen aus. Aber wenn du siehst, was hier los ist, wenn in der Arena nur auf dem Parkplatz das Licht angemacht wird, bei dem, was die Fans hier die letzten Jahre geboten bekamen, und das war ja wirklich alles andere als gut über weite Strecken der Hauptrunden. Ich meine, wir haben ja keine Ahnung, wie viele Spiele davon uns in der Halle den Hintern breit gesessen und da zu arbeiten, dann muss man das echt nochmal hervorheben. Und da ist auch die Organisation jetzt in der Pflicht, mal wieder zu liefern gegenüber dieser unglaublichen Anhängerschaft, die da Jahr für Jahr hinkommt und Spiel für Spiel hinkommt und die auswärts wildeste Fahrten mitmacht. Ja, übrigens, apropos wilde Fahrten, dazu kommen wir gleich nochmal, aber ja, also ich sehe da, wie soll ich sagen, es ist auch die verdammte Pflicht der Adler Mannheim, diesem Umfeld und diesen Fans mal wieder mehr zu bieten als eine Saison, die irgendwie im Februar anfängt und wo man sich dann in den Playoffs steigert, um dann an einem Team zu scheitern, was einfach das ganze Jahr besser war.
Und, Punkt.
Ja. Ja. Ein Wort dann doch noch zum Thema verrückte Auswärtsspiele. Wer in der DEL glaubt, dass es eine tolle Idee ist, an einem Donnerstag, dem 31.10., ja, in Teilen von Norddeutschland ein Feiertag, aber in Baden-Württemberg kein Feiertag, ein Spiel in Wolfsburg um 14 Uhr anzusetzen, könnte derjenige sich vielleicht mal melden. Wir hätten da einfach ein paar Verständnisfragen dazu, wie man auf so einen Gedanken kommen kann. Jetzt hofft man nicht, dass noch Schicht ist bei VW um die Zeit, weil sonst sitzen da 800 Zuschauer in der Arena in Wolfsburg, beziehungsweise Eishalle nennen wir es mal eher. Ja, Spielplan insgesamt, also da sind einige Sachen bei, da kannst du nur an den Kopf langen, wie das zustande kommt. Klar, Hallenbelegung, dies, das, aber ein Spiel in Wolfsburg am Donnerstag 14 Uhr, wo hier ein ganz normaler Arbeitstag ist im Süden der Republik und puh, also wow. Wirklich, wirklich wow. Hast du noch was? Weil ich habe jetzt genug Dampf mal wieder abgelassen.
Ja, nur um dich kurz einzufangen. Also Allerheiligen ist in Baden-Württemberg natürlich schon, ne?
Und Feierabend. Ja, der aber erste, ist am 1.11., ja.
Der 1.11., also jetzt, ja klar, du musst natürlich hinkommen, ist mir bewusst. Aber ja, nee, aber ich bin da ja auch ganz bei dir. Also das ist ja manchmal mehr als abenteuerlich, was da dann auch vom Fan abverlangt wird, von dem Spielplan dann. Gerade bei Auswärtsfahrten.
Ja, und in der Woche ist auch das erste Spiel in der neuen Münchner Arena dann an einem Dienstagabend, wo mittwochs auch kein Feiertag ist. Das heißt, du hast zwei Spiele, zwei Auswärtsspiele, und wenn du das alles dir geben willst, das geht aufs Urlaubskonto. Also wer sozusagen arbeiten unterwegs ist und Schlaf vielleicht auch noch, wobei du kannst dann freitags ausschlafen, das passt dann, aber sind so Sachen dabei. Was wir noch sagen können, Spiel der leuchtenden Herzen wird am Sonntag 22.12. gegen Bremerhaven sein. DL Winter Games Samstag, 4. Januar in Frankfurt bei den Löwen. Outdoor Game in der, keine Ahnung, wie es mittlerweile heißt, irgendein Park. Ich weiß es nicht, irgendein Bankpark, Arena, Waldstadion, bleiben wir dabei.
Waldstadion, ja.
Und letztes Hauptrundenspiel am 7.3. Das heißt, die Playoffs, also Pre-Playoffs, dann wieder Dienstag, Freitag, Sonntag wahrscheinlich oder Freitag, Sonntag, wie auch immer. Und dann die Woche drauf, dann Viertelfinale geht es dann da wieder los. Haben wir sonst noch was zu den Adlern zu sagen?
Soweit?
Ich hätte noch was tatsächlich, einen Punkt. Wer die andere Sendung noch nicht gehört hat und die Meinung von Dani Goldstein und Tina Fröhlich zu den Adlern hören will, die Adler deutlich kritischer sehen, als Phil und ich das tun mit Blick auf die neue Saison, beziehungsweise mehr Zweifel haben, die sehr deutlich äußern, dem legen wir dann doch nochmal unsere große DEL-Vorschau ans Herz an dieser Stelle. Und da nochmal reinzuhören.
Und wer mehr über Leon Gawanke erfahren möchte, natürlich auch gerne die vergangene Folge mit ihm, ja, die du mit ihm beim Eagles Cup aufgenommen hast.
Und am kommenden Mittwoch, das ist dann der 18. September, die Adlerbeilage des Mannheimer Morgen, also insofern den Mannheimer Morgen am Mittwoch, also sollte man natürlich immer lesen, aber Mittwoch, der 18. September besonders, weil da gibt es eine gedruckte Adlerbeilage zum Saisonstart mit vielen Infos. Haben wir sonst noch Werbung? Ja, ihr könnt uns bei Steady unterstützen, wenn ihr wollt. Ist sogar noch günstiger zu haben als ein gedruckter Mannheimer Morgen, aber nein. Wir werden uns zur Saison natürlich wieder häufiger melden. Der Kollege Köhl geht jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub.
So ist es,
und ja. Kommt dann wohl, frisch, wohlerhalten, wie auch immer, zurück. In diesem Sinne, es war mir ein Fest. Vielen Dank an dich.
Ebenso, vielen Dank auch.
Und bis bald. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.